Es ist gut, im Hause Gottes zu sein, unserem Gott Jesus Christus ihm Lieder zu singen und unserer Freude und Dankbarkeit des Herzens Ausdruck zu geben. Anbetung ist ein wichtiger Teil unserer Gottesdienste. Wir freuen uns über unseren Gott und erheben seinen Namen. Es ist Teil unseres Lebens. Unser Leben soll nicht nur am Sonntag, sondern auch unter der Woche ein Lobpreis sein für unseren Gott. Und Gottesdienst ist für uns Höhepunkt der Woche. Stimmt das? Ist das auch für uns der Fall? Höhepunkt der Woche. Wir leben auf den Gottesdienst zu. Oder auf das Wochenende, den Ausgang, das Konzert, den Besuch. Christen freuen sich auf den Gottesdienst. Und sie haben den Sonntag für den Gottesdienst reserviert. Er kommt vor allen anderen Aktivitäten. Gott zu begegnen ist das Größte, was es gibt im Leben. Das Thema heute heißt, meinen Glauben bekennen, was hilft. Uli hat uns schon etwas eingestimmt auf dieses Thema. Lasst mich gleich zu Beginn sagen, ich will euch heute nicht zu Straßenevangelisten in Bellitz machen. Das ist nicht meine Absicht. Oder wo immer ihr lebt, dass ihr auf den Dorfplätzen und in den Gassen und Straßen überall von Jesus redet. Das ist nicht meine primäre Absicht. Einige wenige, die haben die Gabe, die sind Evangelisten, die können das tun. Und das hat auch eine Wirkung. Aber ich denke nicht, dass die Mehrheit von uns Christen diese Gabe hat. Aber was ich heute Morgen will mit dieser Predigt und was dieser Gottesdienst uns bringen soll, dass wir näher zu Jesus Christus rücken, besser auf ihn hören und wenn die Liebe zu Jesus sein Opfer verlangt, wir auch bereit sind, dieses Opfer zu erbringen. Wir haben vor einer Woche, Uli hat über den Gelähmten an der goldenen Pforte des Tempels gesprochen und dieses fantastische Wunder uns nahegebracht. Was Männer und Frauen Gottes im Namen Jesu im Glauben tun und dann Gott und Jesus Christus es wirklich Gegenwart werden lässt. Johannes und Petrus, sie sprechen im Namen von Jesus Christus, steh auf und geh. Im Namen von Jesus Christus, haben wir es gut verstanden, steh auf und geh. Und dann arbeitet Jesus und der Mann steht auf und hüpft und springt, kann sein Glück nicht fassen. Und die Menge der Menschen im Tempel, es war ein Auflauf, nicht nur wegen diesem Wunder, schon zuvor waren viele Menschen im Tempel, um zu beten. Die sind betroffen, sie sind beglückt. Es wird zu einem Volksfest, diese Heilung. Aber das Wunder hat ja auch noch eine Kehrseite. Die Oberen, die Ältesten und die Schriftgelehrten, ihnen war dieses Wunder, es kam ihnen nicht gelegen. Sie waren sogar wütend auf die Apostel, dass sie den Namen von Jesus weiter verkündeten. Und sie legten die Apostel kurzerhand in Fesseln und warfen sie ins Gefängnis. Das war das Ende dieses Teils. Am selben Tag dieses herrliche Wunder und am Abend im Gefängnis. Da kam mir übrigens noch eine kleine Begebenheit in den Sinn, die in der Schweiz passiert ist. Viele kennen oder nicht viele Wickleworth. Es war ein großartiger Apostel und Evangelist anfangs des 20. Jahrhunderts. Und er hat ja auch durch seinen Dienst, durch die Verkündigung des Namens Jesus wurden viele Menschen geheilt, auch in der Schweiz hier. Er hat auch in Goldiville übrigens gepredigt. Und die Wurzeln dieser Gemeinde gehen teilweise auf Wickleworth zurück, nur ganz am Rand, aber etwas schon. Und dieser Wickleworth, weil Menschen gesund wurden durch seinen Dienst, durch den Glaubensdienst, nicht in seiner Kraft, aber in der Kraft von Jesus Christus, wurde er in Bern von der Polizei vorgeladen und es wurde ihm zur Last gelegt, dass er als Nicht-Arzt Menschen gesund gemacht hat. Und er wurde verhört, weil er es wagte, den Namen von Jesus über Kranken auszusprechen und dass sie gesund wurden. Also ist gar nicht so weit weg, die Apostelgeschichte, von unseren Tagen. Einige Textpassagen, Apostelgeschichte 4, die Verse 7 bis 10. Also jetzt kam die Polizei, die Tempelpolizei war dabei, die obersten Priester und die Gelehrten des Tempels und der Stadt Jerusalem, alle diese, man könnte sagen die Gemeinderäte, die Stadträte, die Regierungsräte, kamen zusammen, um den Aposteln zu widerstehen. Und es heißt, und sie stellten sie in die Mitte und fragten sie, jetzt beginnt das Verhör, aus welcher Kraft oder in welchem Namen habt ihr das getan, die Heilung des Gelähmten? Petrus, voll des Heiligen Geistes, sprach zu ihnen, ihr Oberen des Volkes und ihr Ältesten, wenn wir heute wegen der Wohltat an dem kranken Menschen verhört werden, wodurch ihr gesund geworden ist, so sei euch allen und dem ganzen Volk Israel kundgetan, im Namen Jesus von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt, den Gott von den Toten auferweckt hat, durch ihn steht dieser hier gesund vor euch. Das war das Bekenntnis der Apostel, nicht wir. Jesus handelte. Und weil so viele Menschen das Wunder gesehen haben und die Sympathie der Menschen auf der Seite der Apostel waren, verständlicherweise bei diesem Wunder, hatten die Oberen nicht viele Möglichkeiten, Gewalt anzuwenden oder irgendetwas Böses gegen die Apostel zu tun. Und darum ließen sie es bei Drohworten bewenden. Und dann drohten sie ihnen und verboten ihnen, weiter im Namen von Jesus zu reden. Sie waren ziemlich hilflos, diese Oberen des Volkes. Und dann kommt der zweite Text, den wir lesen wollen. Petrus und Johannes antworteten und sprachen zu ihnen, urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Die Verse 19 und 20. Ein kurzer Rückblick auf die vergangenen Sonntage, wir stehen ja in der Apostelgeschichte, reden über die Kapitel dort, Kapitel 1, 2, 3, heute Kapitel 4. Die Apostelgeschichte ist voll von Jesus. Nicht voll von Wundern, voll von Jesus. Und Jesus hat immer wieder Wunder gewirkt, aber im Zentrum der Apostelgeschichte steht Jesus Christus. Apostelgeschichte 1, Jesus wird vor den Augen der Apostel emporgehoben und in den Himmel gerückt. Er kehrt zurück zum Vater. Er hat das versprochen. Und was Jesus verspricht, das hält er. Er ist gestorben am Kreuz, von den Toten auferstanden, war dann 40 Tage unter seinen Jüngern, seinen Menschen. Und dann hat ihn der Heilige Geist oder Gott zu sich emporgehoben. Kapitel 1 der Apostelgeschichte. Und Jesus sagt, ich lasse euch nicht als Waisen zurück, ihr werdet Kraft empfangen. Dann das zweite Kapitel. Die Versprechen von Jesus bewahrheiten sich. Was Jesus gesagt hatte den Jüngern in Kapitel 1, wird in Kapitel 2 wahr. Der Heilige Geist kommt auf die Jünger. Jener Geist, von dem Jesus gesagt hat, er wird an meiner Stelle zu euch kommen und er wird bei allen Menschen sein, die an mich glauben. Der Heilige Geist wird auf euch kommen und von jetzt an redeten die Apostel furchtlos von Jesu Tod und Auferstehung. Die erste Gemeinde entstund, 3000 Menschen kamen zum Glauben. Alles Apostelgeschichte, Kapitel 2. Und die Christen halten fest am Wort Gottes, halten fest am Gebet, am Brechen des Brotes und an der Gemeinschaft. Kapitel 3, letzten Sonntag, wieder voll Jesus. Die Apostel, die Nachfolger sind dem Auftrag von Jesus, dem Befehl von Jesus verpflichtet. Und sie tun, was er gesagt hat, nicht mehr. Und weil sie tun, was er gesagt hat, passieren Zeichen und Wunder. Petrus und Johannes auf dem Weg in den Tempel, vielleicht hatten sie diesen Impuls, von dem Uli gesprochen hat. Vielleicht auch nicht, wir wissen es nicht so genau. Wir gehen davon aus, sie hatten einen Impuls. Aber nein, sie kamen an diese Pforte, sahen diesen Lahmen, erinnern sich, was Jesus getan hatte und was er ihnen aufgetragen hatte. Jetzt sollten sie Hände auf Kranke legen, Dämonen austreiben. Und sie bleiben stehen auf dem Weg in den Tempel. Ist fast nur eine Nebensächlichkeit. Sie haben nichts zu geben, kehren die Tasche nach außen, tut uns leid, wir haben nichts. Aber wir haben Jesus im Herzen. Und dieser Jesus hat uns gesagt, dass wir in seinem Namen Hände auflegen dürfen und Kranke genesen werden. Das tun wir jetzt. Im Namen von Jesus Christus von Nazareth, steh auf und geh. Und es geschieht. Voll von Jesus, Apostelgeschichte. Und jetzt Apostelgeschichte 4, jetzt kommen wir zur Predigt und ich muss die Zeit einhalten. Jesus hat auch Verfolgung vorausgesagt. Nicht nur Wunder und Zeichen und großartige Begebenheiten und riesige Versammlungen und Lobpreis. Er hat auch Verfolgung angesagt. Und er hat gesagt, wenn sie mich verfolgt haben, werden sie auch euch verfolgen. Und auch das geschah. Wisst ihr, was Jesus sagt in seinem Wort, was er zu dir sagt? Das hält er. Das geht er ein. Und wenn ich sage, Jesus hat gesagt und es geschieht nicht, hat es eventuell nicht Jesus gesagt, sondern war es der Wunsch meines Herzens. Und es war schon oft der Wunsch meines Herzens, dass etwas geschah und es geschah nicht. Und ich dachte, Jesus will, aber scheinbar wollte Jesus nicht, aber ich wollte natürlich. Aber was Jesus will, das geschieht. Darauf können wir uns verlassen. Das ist bis heute so. Okay. Und jetzt ist es doch gut, dass ich noch kurz den Text zusammenfasse von diesem Kapitel. Herzen, die für Jesus brennen, habe ich diesen Abschnitt für mich betitelt. An der goldenen Pforte ist dieses Heilungswunder geschehen. Ein Gelähmter, der wohl schon Jahrzehnte nicht im Rollstuhl war, aber am Boden saß, wahrscheinlich auf den Händen und Füßen lief oder vielleicht getragen wurde, wird gesund. Er bittet um Almosen. Die Apostel haben nichts zu geben, aber er wird auf wundersame Weise geheilt. Die Sensation sorgt, wie hier und heute, für einen Massenauflauf. Sensationen sorgen für einen Massenauflauf. Und es war eine Sensation, schlicht und einfach. Und Petrus packt die Chance, weil viele Menschen kommen, sie umringen und frei von der Seele weg spricht er zu ihnen und erklärt, dass Jesus dieses Wunder getan hat. Er bekennt, Jesus hat diesen Mann geheilt, den ihr gekreuzigt habt, den er Gott von den Toten auferweckt hat. Wisst ihr, das war ein Frontalangriff auf die Elite des Volkes. Das war ein Frontalangriff auf die Schriftgelehrten, auf die Pharisäer, auf den Hohepriester, auf die Tempelwache, das zu sagen. Denn sie hatten ja den Jesus gekreuzigt, beseitigt, dass das Gerede um diesen Jesus aufhört. Und jetzt reden diese Männer, sie dachten, wir haben diesen Jesus jetzt auf die Seite gebracht. Aber offenbar kann Jesus nicht zum Schweigen gebracht werden. Er ist zwar in den Himmel gefahren, aber jetzt spricht nicht nur er, sondern jetzt sprechen 12, 50, 100, 3000, 5000 Menschen von Jesus. Die Botschaft von Jesus hat sich explosionsartig ausgebreitet. Alle sprachen von Jesus und das, was er getan hat. Die Stimme von Jesus hatte sich in seinen Nachfolgern multipliziert. Und wisst ihr was? Ganz eine praktische Aufforderung. Die Stimme von Jesus darf und soll sich auch in deinem Leben multiplizieren. Du bist ein Sprachrohr Gottes. Wir sind ja die Gemeinde bildet den Leib Christi auf Erden. Unsere Hände, unsere Füße gehören Jesus. Wir wollen tun, was er uns heißt. Auch unter der Woche. Und wir wollen ihm auch unseren Mund leihen, wenn er durch uns reden will. Und erneut greifen die Machthaber zu Gewalt. Wie sie Jesus auf die Seite gebracht haben, wollen sie jetzt die Jünger oder die Apostel zum Schweigen bringen. Aber das Jesusfeuer war nicht mehr zu löschen. Es brannte lichterloh. Und in der Zwischenzeit war die Zahl der Glaubenden von 3000 auf 5000 angestiegen. Es war offensichtlich, man kann Jesus Leute einsperren, aber man kann die Botschaft von Jesus nicht einsperren. Das kann man nicht, das kann niemand. Das ist auch heute noch so. Und dann begann das Verhör. mit der Frage aus, welcher Kraft und in welchem Namen habt ihr das getan? Und Petrus, voll Geistes, heißt es, war nicht verlegen und las als ungebildeter Fischer den gebildeten Würdenträgern, die Leviten. Das ist eine Glaubenskühnheit. Wir erheben oder überheben uns nicht über Menschen und über Autoritäten. Aber wenn der Geist Gottes uns auszusprechen gibt, dann können es sehr kühne Worte sein, die für normale Menschen sich nicht geziemen, aber Gottes Kinder aussprechen dürfen. Und dann kommt dieser Satz im Namen Jesu Christi von Nazareth, den ihr gekreuzigt habt. Wisst ihr, das war, da waren, wie gesagt, die Hohen des Volkes und die Apostel klagen sie an, ihr habt den umgebracht. Das war starker Tobak. Hier bestätigen sich übrigens die Worte von Jesus, der sagt, wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Die Apostel, das war ein Quellen des Herzens. Die mussten sich nicht vor, ich muss mich immer vorbereiten. Okay, das mussten die Apostel dort nicht. Die haben sich kühn und frisch von der Leber weg, sprachen die von Jesus. Und Jesus bestätigte die Worte. Wes das Herz voll ist, geht der Mund über. Zwischenfrage, von was geht dein Herz über? Von Sorgen, von Krankheit, von Leidensgeschichten, von viel Arbeit, von Mühe, von Sorge, von Herausforderungen? Oder ist in deinem Herz auch eine Ecke Glück, eine Ecke Freude, eine Ecke Begeisterung, die spürbar wird, wenn du redest, weil Jesus dein Herr ist, in dir lebt, du ewiges Leben hast und du weißt, die Mühe, die Not auf dieser Erde, die wird zu einem Ende kommen. Eines Tages werden wir entrückt werden und bei Jesus sein. Die Oberen waren hilflos, verlegen, sie konnten kaum etwas erwidern und sie verboten einmal mehr, von Jesus zu reden. Das war ja ihre Schlussfolgerung. Und das taten sie nur, weil sie Jesus fürchteten, weil sie das Volk fürchteten. Wäre das Volk nicht hier gewesen, sie hätten Gewalt angewandt und diese Männer in Fesseln gelegt und in den Kerker geworfen. Aber die Leute waren euphorisiert. Jesus handelte unter ihnen. Da war ein Glück und eine Freude. Und sie wagten es nicht, Hand an die Apostel zu legen. Und sie bedrohen sie. Wehe, wenn ihr noch einmal von diesem Jesus verspricht, werden wir keine Gnade mehr kennen. Etwas dazu gedichtet. Und dann sagt der Petrus diese maßgebenden Worte. Urteilt selbst, ob es vor Gott recht ist, dass wir euch Menschen mehr gehorchen als Gott. Wir können es ja nicht lassen, von dem zu reden, was wir gesehen und gehört haben. Im Herzen der Apostel loderte ein Feuer der Liebe zu Gott. Sie waren erfasst von seinem Geist und sie taten, was Jesus ihnen befohlen hatte. Sein Befehl lautete ja damals, wir kennen ihn alle, geht hin in alle Welt und predigt oder redet das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Das taten die Apostel. Das ist auch dein und mein Auftrag, wo immer wir leben, wo wir zu Hause sind oder unterwegs. Frage, warum konnten Petrus und Johannes nicht schweigen? Natürlich wurde die Frage teilweise schon beantwortet. Sie waren 3 Jahre zusammen mit Jesus gewesen. Sein Leben, sein Vorbild, seine geistliche Autorität, sein Gebetsleben, seine Wunder, seine Integrität hatten sie tief, zutiefst berührt. Sie erkannten, das ist Gottes Sohn. Petrus bekennt ja einmal, du bist Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Und dann ist am Passafest, einige Tage vor diesem Geschehen, ist eingetroffen, was Jesus gesagt hat. Jesus sagt nämlich, ich werde sterben, ich werde hingegeben werden in die Hände der Übeltäter, ich werde ans Kreuz geschlagen werden, aber am 3. Tag werde ich auferstehen. Die Jünger glaubten es nicht. Sie dachten, es muss ein Bild sein. Und dann geschah es genau, wie Jesus gesagt hatte. In aller Grauenhaftigkeit wurde dann Jesus verhaftet, gequält, gefoltert, misshandelt, ans Kreuz geschlagen. Die Jünger waren desillusioniert, entkräftet. Sie rannten jeder in seine Richtung. Da war nur noch einer, der irgendwo im versteckten Jesus nachfolgte. An die Auferstehung dachten sie nicht, hatten sie überhört. Und dann am dritten Tag steht Jesus auf. Aber sie glauben es zuerst nicht. Das muss ein Gespenst sein, das muss ein Geist sein. Das sind die Frauen, die irgendwie schwärmen. Und es bestätigt sich auf Schritt und Tritt, Jesus lebt. Und er erscheint seinen Jüngern, erscheint vielen Menschen, zum Teil ganzen Gruppen von 500 Menschen. Jesus lebt. Sein Wort ist wahr. Das war eine großartige Erfahrung. Ja, und alle diese Erfahrungen hatten die Jünger derart überzeugt von Jesus, dass sie nicht schweigen konnten. Sie identifizierten sich mit diesem Jesus auf Gedeih und Verderben und sie lebten, was Paulus den Römern sagt, leben wir, so leben wir dem Herrn. Sterben wir, ja, dann sterben wir auch dem Herrn. Wir leben oder wir sterben, wir gehören des Herrn. Das war eine zutiefste Überzeugung. Die Apostel waren voll Jesus und diese Predigt und die Predigtreihe soll dich und mich ermutigen, diesem Jesus mehr Raum zu geben in deinem Leben und Herzen. Etwas mehr Ego auf die Seite schieben und etwas mehr Jesus ins Zentrum schieben. Und dann werden wir auf die Art und Weise, wie Gott und wie Jesus wollen, auch kleinere oder größere Dinge tun, die die Menschen zum Erstaunen bringen. Ja, diese Folie, die ich schon lange einblenden lasse. Wisst ihr was? Ich habe keine Mühe, nicht von Jesus zu reden. Ich habe keine Mühe. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so wie ich die Christen kenne, fällt es uns nicht so schwer, nichts zu sagen von Jesus. Es kann ja peinlich sein. Es kann ja bedeuten, dass ich bemitleidet werde, angelächelt werde. Ja, Christian, du glaubst noch an Jesus Christus? Es fällt mir nicht schwer zu schweigen. Ja, im stillen Kämmerlein, dort reden wir schon mit Jesus, aber im stillen Kämmerlein sollten wir beten und dort, wo wir leben, sollten wir reden von Jesus. Und wir machen es oft umgekehrt. In der Öffentlichkeit schweigen wir und im stillen Kämmerlein beten wir. So viel Liebe und Jesusbegeisterung, wie wir sie bei den Aposteln gesehen haben, findet man in meinem Leben nicht. Ich weiß nicht, wie es in deinem Leben ist. Wisst ihr, die Jünger damals waren bereit, den Preis der Jesus-Nachfolge, und das ist jetzt die Kehrseite der Medaille, Jesus-Nachfolge hat einen Preis. Und die waren bereit, diesen Preis zu bezahlen. Die waren bereit, ins Gefängnis zu gehen. Die waren bereit, für Jesus zu sterben. Wir wissen es, werden noch dazu kommen. Einige Kapitel später wird Stephanus gesteinigt, weil der Namen Jesus bekennt. Einige Kapitel später wird Jakobus enthauptet. Die Gemeinde muss nach diesem Geschehnis aus Jerusalem fliehen, Haus und Hof zurücklassen, all dein Hab und Gut hinter dir lassen, das nackte Leben retten, nach Samaria, nach Galiläa oder in die Türkei gehen, mit nichts, nur weil du den Namen von Jesus bekannt hast. Das ist dann die andere Dimension dieser Wunder. Und sind wir bereit, auch diesen Preis zu bezahlen? Ich glaube, dann wird auch unsere Autorität als Christen entsprechend wachsen. Vergebung und ewiges Leben nehmen wir gerne aus Gottes Hand. Aber Schmähungen, Ausgrenzung, Verachtung, Verfolgung, solchen Dingen weiche ich jedenfalls lieber aus. Wie du es hast, das musst du selber beantworten. Ich sage dann, das ist auch nicht Gottes Wille. Gott will, dass es mir gut geht. Wer von uns ist noch zu diesen Opfern bereit? Wir lieben Jesus schon, aber unsere Liebe kennt Grenzen, nämlich dort, wo die Nachfolge teuer wird. Wir Schweizer sind ein vernünftiges Völklein. Übertreiben nicht. Wir sind kompromissbereit. Wir picken gerne die Rosinen aus dem Kuchen. Und das trockene Gebäck, das lassen wir dann gerne zurück. Aber bei Jesus geht das nicht. Jesus kann dann nur den ganzen Jesus haben. Nicht nur den wundertätigen Jesus. Auch den Jesus, der leidet, der stirbt. und der uns ein Vorbild ist und sagt, was an mir geschah, wird auch an euch, meine Nachfolger, geschehen. Wisst ihr, wir haben in der Taufe bekannt, und ich wende mich hier an die Täuflinge dieses Jahres und an die Täuflinge letzten Jahres und letztlich an uns alle, die wir getauft sind. Als wir getauft wurden, haben wir bekannt, ich stelle Jesus über meine persönlichen Interessen. Er ist die Nummer eins in meinem Leben. Ich bin bereit, den Preis der Nachfolge zu bezahlen. Schlichte Frage an uns alle. Sind wir bereit, den Preis zu bezahlen, der Jesus-Nachfolge? Oder nehmen wir den Wohlstand aus seiner Hand, das Wohlergehen, die Wunder der Heilung, Zurechtbringung, dass er meine Finanzen in Ordnung bringt, wenn sie in Schieflage geraten sind? Oder bin ich auch bereit, das andere zu tun? Wisst ihr, der Zeitgeist nagt an unseren Überzeugungen. Der Zeitgeist will unseren Glauben aushöhlen. Sei vernünftig, schau zuerst für dich, für deine Familie, für deine Zukunft. Aber gerade das machte die Jesus-Leute der ersten Generation aus. Sie lebten nicht nach den Regeln, das ist ein Schlüsselsatz, sie lebten nicht nach den Regeln der Selbstbezogenheit, des Egoismus, des Ichtums, sondern sie lebten nach der Regel, dass Gott der erste Platz in ihrem Leben hat. Und sie handelt nach seinem Wort, suche zuerst nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird er alles andere hinzufügen. Wisst ihr, diese Predigt heute ist mir klar, ist anspruchsvoll und ein Stück weltfremd. Aber uns Christen soll sie nicht fremd vorkommen. Von Jesus reden ist in erster Linie eine Frage des brennenden Herzens, eines inneren Feuers, der Liebe zu Jesus. Und wo diese Liebe fehlt, ist Jesus rasch kein Thema mehr. Da fällt es mir nicht schwer, nicht von ihm zu reden. Tools wie Life, Alpha, Campus, Life on Stage, das sind alles nur Krücken. Und die funktionieren nur, wenn die Liebe im Herzen brennt zu Jesus. Und wenn wir keine Liebe haben und einige Tools anwenden, in der Hoffnung, dass etwas geschieht, dann sind wir im falschen Film. Wie heißen die Feinde des Evangeliums heute? Es sind nicht mehr die Sadduzäer und die Pharisäer und Kajaphas und Hannas und wie sie alle hießen und die Tempelwache und die Römer. Die gibt es heute nicht mehr. Der Feind des Evangeliums ist heute nicht, oder sind nicht die Oberen, sondern unser Wohlstand macht den Glauben entbehrlich. Selbstverwirklichung ist hoch im Kurs, auch bei uns Gläubigen. Egoismus, Anpassung an den Zeitgeist, das sind die Feinde des Evangeliums und die Feinde, die mich bedrängen, damit ich nicht von Jesus rede. Ein Theologe, F.B. Meyer, hat es einmal so gesagt, im Allgemeinen ist es um Seele und Körper genau gegensätzlich bestellt. Und jetzt kommt der Schlüsselsatz. Wenn der Körper im Überfluss lebt, verhungert die Seele. Und uns geht es sehr gut materiell. Und wir tun gut und tun viel, um diesen Materialismus ausbeuten zu können und ihn uns dienstbar zu machen. Und wenn da die Seele etwas hungert, ich sage das eben etwas böse, vergebt mir, wenn ich sage, ich kann den Sonntagsgottesdienst gut entbehren, ich gehe irgendwo hin und ich habe diese und diese. Schon nur der Sonntag, Gott zu weihen, ist für uns ein fast unerträgliches Opfer. Das kann man ja gar nicht mehr verlangen. Und doch haben die ersten Jünger haben sich jeden ersten Tag in der Woche versammelt und Jesus gefeiert. Wisst ihr, Europa und Amerika waren lange Zeit die Bollwerke des Christentums, vital und lebendig, dynamisch. Aber die Zeit ist vorbei. In Europa und in Amerika, da treten die Christen zu Tausenden aus den Kirchen aus. Und auch die Freikirchen haben nichts zu jubeln und zu lachen. Im Gegenteil, wir können uns knapp halten, wenn es geht. Und in eine Gemeinde wächst, ist es nicht selten einfach Transfer von Christen, die sich in einer anderen Gemeinde wohler fühlen. In den weniger begüterten Teilen der Welt wächst das Evangelium vital. In Afrika, Südamerika, Asien. 2/3 aller Glaubenden leben heute in diesen Ländern und nicht mehr in Europa. Wisst ihr, wir intelligenten Europäer haben den Glauben pulverisiert und überflüssig gemacht. Es begann mit der Aufklärung. Jesus, Sünde, ewiges Leben, das sind doch Fabeln. Der Mensch steht im Zentrum. Der Mensch braucht keinen Erlöser. Er muss von diesem Glauben erlöst werden. Das ist Aufklärung. Und die wird ja gelehrt. Und in unseren Schulen und Instituten wird das gelehrt und gepredigt. Das ist der Tenor der Schulen, Universitäten, der Gesellschaft. Dabei wird übersehen von diesen hochintelligenten Leuten, dass der Segen, den wir im Abendland genießen, zum großen Teil Dank gläubiger Christen, Christinnen erarbeitet wurde und dass wir viel von dem, was wir heute haben, einer Vergangenheit verdanken, in der wir Gott respektiert haben, uns vor ihm gebeugt haben, ihm die Ehre gegeben haben. Und heute distanzieren wir uns. Und je mehr wir uns von Gott distanzieren, umso schwieriger und anspruchsvoller wird das Leben werden. Ich bin schon in der Zeitüberschreitung. Es tut mir leid. Ich könnte euch einige Zahlen vorlegen über Verfolgung. Weltweit werden ungefähr 340 Millionen Christen verfolgt. Zehntausende von Christen, die bekennen, Jesus Christus ist Herr meines Lebens. Zehntausende sitzen in Zwangshaft, werden gefoltert und diskriminiert. Für uns unvorstellbar, unvorstellbar. Würde ich diesen Preis bezahlen, wenn in der Schweiz auf das Bekenntnis von Jesus Gefängnis und Straflager wäre. Besonders in den islamischen Ländern Afrikas werden viele Christen immer noch getötet, wenn sie an Jesus Christus glauben. Und die Menschen gehen in den Tod mit einem dankbaren Herzen, oft mit einem Lied auf den Lippen, weil sie es als Ehre betrachten, ihr Leben für Jesus hinzulegen. Hier sollten wir eine Gebetszeit für die verfolgten Christen einlegen. Weiß, manchmal schäme ich mich im Freitagsgebet, wenn wir beten für einen Finger, der irgendwo verstaucht ist oder für eine Zehe, die nicht funktioniert. Verzeiht mir, ich übertreibe, ihr wisst es. Und Menschen werden zu Tausenden gefoltert, sterben für Jesus Christus, geben ihr Leben hin. Menschen lassen sich Sender an die Enden der Erde, um von Jesus zu reden. Schlussgedanken. Jochgemeinschaft mit Jesus. Wir sehen hier noch, was vielerorts in der Welt passiert, wo Kirchen eingerissen werden, Gläubige verfolgt, getötet werden. Christentum ist die am meisten verfolgte Glaubensrichtung in der ganzen Welt. Weder im Islam, noch im Hinduismus, noch im Buddhismus, noch im Shintoismus werden Menschen wegen ihrer Glaubenshaltung verfolgt. Aber wenn sich jemand in diesen Ländern zu Christus bekennt, dann ist ihm Verfolgung zu einem guten Teil sicher. Wieso ist die ganze Welt gegen Jesus Christus? Wieso? Er, der Weg, die Wahrheit und das Leben ist. Nun ein ganz einfacher Schluss. Jesus fordert seine Jünger auf, sein Joch auf sich zu nehmen. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch, und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Eigentlich braucht es keinen Kommentar mehr. Das ist die Aufforderung, die Praxis dieser Predigt. Es gilt mir, es gilt uns allen. Jesus Nachfolgen hat eine siegreiche, eine triumphierende, eine herrliche Seite. Es hat aber auch eine anspruchsvolle, teure Seite. Wir sind sehr offen für die Seite des Segens, aber oft sehr zurückhaltend auf der Seite des Hingebens meines Lebens für Jesus Christus. Mich mit Jesus unter dasselbe Joch spannen zu lassen. Wisst ihr, sich unter Jesu Joch zu beugen, heißt vor allem, sich von Gottes Liebe erfüllen lassen und diese weitergeben, ohne mich zu schämen. Sich unter Jesu Joch spannen ist nicht Frondienst. Es befreit vom Ego, von der Selbstbezogenheit. Und wisst ihr, die Selbstbezogenheit ist wirklich ein harter Meister. Und wir sind alle in Gefahr, selbstbezogen zu leben. Und heute Morgen fordert uns der Heilige Geist auf, unser Leben gottbezogen, Jesusbezogen zu leben. Nicht ich zuerst, sondern er zuerst. Das Joch Jesu befreit vor der Tyrannei des Ichs. Jesus sagt es so: Will mir jemand nachfolgen, der verleugne sich selbst, nehme sein Kreuz auf sich und folge mir. Denn wer sein Leben erhalten will, der wird es verlieren. Aber wer sein Leben verliert um meinetwillen, der wird es finden. Was hülfe es dem Menschen, wenn er die ganze Welt gewönne und nehme Schaden an seiner Seele? Antwort auf die Titelfrage. Heute meinen Glauben bekennen, was hilft? Antwort: Näher zu Jesus rücken. Sich von seinem Geist erfüllen lassen. Jesus zum Zentrum des Lebens machen. Nicht nur in Worten, sondern in Taten. Der Herr möge uns alle segnen und diesen unerschrockenen Geist Gottes geben, den er seinen Aposteln gegeben hat. Ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Und wir stehen dazu auf. Wir spüren alle, Predigt ist immer herausfordernd. Predigt ist nie einfach nur Segen. Es ist immer auch Herausforderung. Und ich will Gott bitten, dass er uns hilft, auf sein Wort einzugehen. Herr Jesus Christus, eigentlich muss ich mich vor dir schämen, dass ich dir schon oft aus der Schule gelaufen bin. Dass nicht der Geist der Kraft und der Liebe und der Disziplin in mir wohnte, sondern der Geist der Trägheit, der Geist der Selbstzufriedenheit, der Geist der Selbstverwirklichung. Und du siehst, wie dein Volk lebt hier in der Schweiz. Du hast uns so reich gesegnet. Aber dein Segen hat uns nicht gottesfürchtiger gemacht. Wir sind umso mehr noch Egoisten geworden. Ich bitte dich für mich und für uns als Schweizer, dass wir zurückfinden zu diesem klaren, schlichten Evangelium. Dich an die Spitze des Lebens zu stellen. Hilf uns, die wir hier versammelt sind und diese Botschaft gehört haben, dich zur Nummer eins im Leben zu machen, uns unter dein Joch spannen zu lassen und mit dir zusammen ein spannendes und ein gesegnetes Leben zu erleben und viel Frucht für dich zu bringen. Danke, Jesus. Amen.